Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und gehe heute ein ganz klein wenig gedopt in die Sendung. Unser Gast nämlich der Tropenökologe, Kakaoexperte und Regenwaldaktivist Dr. Arno Vilgos hat nämlich Kostproben mitgebracht. Kakaobohnen, Chips und Schokolade. In diesen beiden Produkten zentriert sich vieles, was seine Arbeit und was sein Leben ausmacht. Ganz herzlich willkommen, Herr Vilgos.
Dankeschön für die Einladung.
Einmal naschen wollte ich. Sind das hier so komische Sind das Chips? Was habe ich da? Woran knusper ich gerade?
Das sind Kakaonips, also die Splitter einer gerösteten Kakaobohne. Und da steckt eben dieses tolle Theobromin drin. Das schüttet Glückshormone aus und macht happy und energetisch.
Das heißt, wir sind die ganze Stunde gut drauf?
Ja, auf jeden Fall.
Aus Kakao wurde ja nicht nur eine Schokolade später gemacht, sondern erstmal ein Getränk. War das mit diesen harten, kleinen Splittern ursprünglich?
Nee, die lösen sich jetzt nicht in Milch auf oder so, sondern dazu braucht man Kakaomasse. Das ist das, was schon die Azteken gemacht haben. Die haben Kakao geröstet und dann ganz fein gerieben, so wie mit einer Mühle. Und wenn man, das wird dann zu einer Paste, also es wird kein Pulver, wie vielleicht manche Leute denken. Und wenn man das dann in, ja, die Azteken hatten jetzt keine Milch, weil sie keine Milchkühe hatten, aber in Wasser aufgelöst haben, dann hat man Xocolatl, also dieses Ur-Kakao-Getränk, das haben sie sich doch noch kräftig mit Chili abgewürzt und dann war das, mit dem sie mit den Göttern Kontakt aufgenommen haben, denn Theobromin ist sehr mächtig.
Und morgens davon nicht zu viel, oder?
Vielleicht nicht ganz so viel.
Wie aus einer persönlichen Tragödie ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit einer weit entfernten Weltregion und den Menschen dort entstehen kann, das hat Arno Vilgos erlebt. Seine Familie hat ein privates Entwicklungshilfeprojekt ins Leben gerufen, eine Kakao-Kooperative mit wirklich allerhand drumrum. Sie heißt Frederik Hilfe für Peru. Ausgangspunkt war ein schrecklicher Unfall. Herr Vilgos, was war passiert?
Ja, da stand ich gerade vorm Abi. Mein Bruder hatte seinen Militärdienst zu Ende und wollte vor dem Studium noch ein bisschen, ja, traveln, wie das heutzutage heißt, und war als Abenteuertourist in Peru unterwegs. Und da ist er in dieses ganz abgelegene Bergregenwaldtal im mittleren Urubamba gekommen und ja, ist beim Baden in diesem ja von außen sehr friedlichen Fluss ums Leben gekommen. Der ist aber, hat sehr starke Unterströmungen, das wusste er nicht und wurde da abgetrieben und seitdem vermisst.
Das ist viele Jahre her. Damals gab es kein Mobiltelefon, im Urlaub sowieso nicht. Wie haben Sie denn eigentlich von dem Unfall erfahren und wie spät danach?
Ach Gott, ich war selber, das war Sommerferien, ich war mit Freunden in den Pyrenäen unterwegs. Wir waren beim Wandern, haben so einen Hochgebirgsweg da gemacht. Und entsprechend habe ich dann irgendwie, wie man es so gemacht hat, alle Woche oder so, wenn man an einem Campingplatz war, wo ein Telefon war, hat man mal zu Hause angerufen. Und da habe ich dann erfahren, dass irgendwas nicht stimmt. Meine Eltern waren total aufgelöst. Und dann haben wir irgendwie geguckt, wieder von Spanien nach Deutschland zurückzukommen. Ist noch das Auto kaputt gegangen. Also das war schon dramatisch.
Und eine Situation, es gibt kein Grab, es gab keine Bestattung, ja. Es gibt keinen Ort, wo man trauern könnte oder vielleicht sich ein wenig trösten. Was hat das mit Ihnen und Ihrer Familie gemacht?
Also meine Eltern sind sofort eigentlich, als sie die Nachricht gehört haben, dass mein Bruder vermisst ist, in den nächsten Flieger gestiegen und sind nach Peru geflogen. Mhm. Mir war das alles zu schnell, zu überstürzt. Ich dachte, ja, die Eltern fliegen jetzt nach Peru, bringen meinen Bruder zurück und dann ist auch alles wieder okay. Also das war so, dass wir da unterschiedlich reagiert haben. Meine Eltern mussten was tun und ich habe gesagt, nee, erstmal abwarten. Und als sie dann wieder zurückgekommen sind ohne meinen Bruder, dann ist für mich erst so das alles klar geworden, was da passiert ist.
Wie kam es denn dann zu der Initiative, die seinen Namen trägt? Denn Ihre Familie hatte doch bis dahin zu Peru eigentlich keine Verbindung.
Ja, überhaupt keine. Ja, es war so, dass mein Bruder ja nicht eben gestorben war und er einfach, ja, dass wir jetzt irgendwie den Leichnam hätten nach Hause nehmen können, sondern er war vermisst. Er ist in diesem Fluss abgetrieben worden und dann wurde eine große Suchaktion von Seiten der peruanischen Regierung eingeleitet und die war wahnsinnig teuer und die wurden meinen Eltern bei der Ankunft in Peru in Rechnung gestellt. Und damit meine Eltern nicht zusätzlich zu diesem dramatischen persönlichen Verlust noch irgendwelche finanziellen Sorgen haben, haben dann Freunde, Bekannte und Verwandte meiner Eltern gesagt, ja komm, wir unterstützen euch, wir machen ein Spendenkonto. Und dann wurde dieses Spendenkonto eben erstmal von einem kleinen Kreis unserer Freunde Stück für Stück gefüllt. Aber es hat immer größere Kreise gezogen. Ich komme aus einem recht kleinen Dorf in Unterfranken und wir waren da sehr gut vernetzt und sehr gut bekannt. Und dann plötzlich überstiegen dann die eingezahlten Gelder die Kosten von diesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, 15.000 Euro oder so waren das, von dieser Suchaktion. Und dann hat mein Vater gesagt, also Elektroingenieur, das wäre doch jetzt eine Leichtigkeit, mit dem Überschuss des Geldes, das wir natürlich nicht behalten wollten, etwas Gutes vor Ort zu tun, nämlich in dieser Region, wo es überhaupt keinen Strom gibt, mal auf so eine Gesundheitsstation eine Solaranlage zu installieren. Das war der erste Schritt.
Sie selbst sind nach Peru gefahren, haben dort einen Entwicklungshelfer kennengelernt und sind kleben geblieben, wollten gar nicht mehr zurück. Was haben Sie sich denn, Herr Vilgos, dort als erstes zur Aufgabe gemacht?
Ich bin im Jahr drauf nach Peru geflogen, um eben auch erstmal diese Unfallstelle kennenzulernen. Aber gleich am zweiten Tag war mir eigentlich klar, ich kann jetzt hier nicht einfach wieder unverrichteter Dinge abreisen. Ich muss hier auch was tun, irgendwas Sinnvolles dalassen in dem Land. Und da hat mir eben dieser Entwicklungshelfer, mit dem ich vorher schon Kontakt aufgenommen hatte, wirklich den Weg gegeben. Und er hat gesagt, ja komm, als erstes natürlich Sprache lernen. Hat mich nach Puerto Maldonado an der brasilianischen Grenze in ein Kleinbauernprojekt gesteckt, sage ich mal. Also es war wirklich sehr abenteuerlich. Ich habe mir eine eigene Bambushütte da im Regenwald zusammengebaut und dort dann bei den Bauern einfach Spanisch gelernt, ohne Lehrer und ohne irgendwelche großen Materialien. Und nachdem ich die Aufgabe beendet hatte, nach 2 Monaten, konnte ich schon einigermaßen Spanisch, bin ich dann zurück in die Slums von Lima und habe dort mit diesen Entwicklungshelfer zusammen sowas wie unterirdische Komposthaufen installiert, um den Biomüll von den Straßen der Slums zu holen.
Latrinen?
Auch,
Toiletten?
Genau. Mhm. Latrinen und Toiletten und eben diese Biomüllkompostierungsanlagen, die unterirdisch abgelaufen sind.
Nun haben ja Mitleid und Empfinden viele. Was haben Sie lernen müssen, um wirklich hilfreich zu sein? Also in den Slums von Lima als reicher Europäer, sag ich mal, an denen sich ja womöglich auch Hoffnungen knüpfen, spontan, die man gar nicht erfüllen kann. Was haben Sie lernen müssen? Was war anders, als Sie dachten?
Also ja, meine erste Reaktion war, als ich da in diese Bezirke gefahren bin, ich wollte meine Jacke ausziehen, die dem Nächsten schenken, dem Nächsten wollte ich meine Kamera schenken. Ich war so überfordert einfach von der Situation und da war eben dieser Entwicklungshelfer Alois Kennerknecht, war da halt so zielführend und helfend, dass er mir halt Stück für Stück näher gebracht hat, wenn du solche Aktionen machst, wie irgendwas zu verschenken, das verpufft und es macht wahrscheinlich eher sogar noch was kaputt vor Ort, weil dann eine Erwartungshaltung entsteht und so weiter. Alles, was geschieht, muss eben aus der inneren Motivation der Menschen vor Ort geschehen. Und das Einzige, was wir als Helfer dabei tun können, ist ein bisschen zu achten, dass eine Nachhaltigkeit gewahrt bleibt. Aber Ausbildung und die Arbeit an sich muss von den Menschen selbst vor Ort ausgehen.
Sie haben dann erstmal Tropenbiologie studiert. War das eine gezielte Vorbereitung oder hatten Sie das schon immer vor?
Also ich wollte schon immer Biologe werden. Also wirklich. Mhm. So, das bei vielen wechselt es ja, wenn sie aufwachsen, alle 2 Jahre mal Feuerwehrmann, mal Polizist und mal Astronaut. Bei mir war klar Biologe. Damals, also in der ersten Klasse war, wollte ich nicht Tropenbiologie, sondern Meeresbiologie machen, wahrscheinlich wegen Jacques Cousteau oder so. Und als ich dann aber zum ersten Mal in Kontakt mit peruanischen Kleinbauern kam und mir das so angeguckt habe mit Landwirtschaften in den Tropen, habe ich gesagt, nee, komm, das muss man doch auch studieren können.
Sie haben Ihre Lebensaufgabe, Herr Vilgos, im Urubamba-Tal im Urwald gefunden. Gibt es da überhaupt Elektrizität?
Also als wir dort ankamen, nein. Also es war einfach, um 6 Uhr geht die Sonne unter und dann ist zappenduster. Die Menschen haben halt auch nicht einmal das Geld gehabt, um jetzt groß Kerzen oder Ölfunzeln oder so ständig zu bestücken. Also es war für die eine Ausgabe, eine Kerze anzuzünden.
Nehmen Sie uns mal mit auf einen Spaziergang durch die Dörfer dort, ich weiß gar nicht, sind es überhaupt kleine Dörfer oder sind es einzelne Gehöfte mitten im Urwald? Wie ist das?
Also es gibt am Fluss entlang, der auch so als Hauptverkehrsader von so Booten genutzt wird, gibt es einzelne Dörfer. Aber die Bauern und die Bauernfamilien, die wohnen viele Stunden seitlich in den Tälern hoch die Berge und haben dort dann ihre kleine Parzelle, wo sie Landwirtschaft betreiben. Mhm. Und um die zu erreichen, muss man laufen.
Ja, dann frage ich mal ganz praktisch. Wenn Sie da von einem kleinen Gehöft zum nächsten kleinen Gehöft gehen, brauchen Sie eine Machete für den Weg oder gibt es Wege?
Also es gibt Wege, die Menschen bewegen sich ja auch, die müssen ihre Ware in die Dörfer bringen. Aber das, also damals waren das wirklich abenteuerliche Geschichten. Man hat eine Machete dabei, weil man weiß nie, was einem begegnet. Die Wälder dort waren leider sehr unberührt. Da gibt es halt noch den Puma und es gibt Giftschlangen und alles Mögliche. Wir sind dann schon mit Machete gelaufen. Teilweise Abkürzungen genommen, die auf der Karte ziemlich schlau aussahen, aber sich nachher dann nicht so schlau entpuppt hatten.
Und dann das Ziel eines Europäers aus dem Hessischen?
Im Fränkischen.
Entschuldigung, das wollen wir nicht verwechseln. Also jedenfalls von sehr weit weg, der das Leben der Menschen dort verbessern wollte. Was wollten Sie denn genau verbessern?
Das ist eben die Sache. Wir haben uns da nicht festgelegt, ganz am Anfang schon. Wir wollten eben in unseren ersten ein, zwei Jahren hören von den Menschen selbst, wo drückt der Schuh. Und deswegen haben wir ganz viel Zeit bei den Menschen verbracht. Wir sind eigentlich von Bauernhof zu Bauernhof gelaufen. Wir haben immer gehört, ja, wer von euch, wen würdet ihr sagen, ist eine Führungspersönlichkeit oder könnte ein möglicher Multiplikator sein. Da haben wir diese Menschen besucht und haben uns mit denen unterhalten, haben bei denen übernachtet, haben mit denen gegessen und sind dann am nächsten Tag oder einen Tag später dann wieder zum nächsten Hof gelaufen. So waren wir dann wochenlang unterwegs.
Das habe ich mich nämlich gefragt. Wie reagiert ein peruanischer Bauer, der zwar sehr arm ist, aber ein Leben ohne Elektrizität gewöhnt und ohne Toiletten und auf seine Weise glücklich ist? Wie reagiert er, wenn da ein Europäer auf der Lichtung steht und plötzlich sagt, ich will euch helfen? In welcher Sprache überhaupt dann? Spanisch kamen Sie damit durch oder sind das Dialekte? Also
mit Spanisch kam man immer ganz gut durch. Viele sprechen jetzt als Muttersprache erstmal Quechua und haben dann später in der Schule Spanisch gelernt. Und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Also es gab bei manchen, die kamen sofort auf einen zu und sagten, du bist weiß, du hast Geld, gib mir was davon ab.
Das du war, bist weiß, du hast Geld, das ist der,
das, aber
die Gleichung.
Das waren wirklich Einzelfälle. Mhm. Und weil eben viele, die vielleicht schon mal irgendwie von dem Projekt gehört haben, da schlecht beeinflusst wurden. Und dann haben wir über die Jahre hinweg, weil wir ja jedes Jahr wieder kamen und keine kurzfristigen Aktionen gemacht haben, haben wir klar machen können, bei uns gibt es kein Geld, das man abholen kann oder keine finanzielle Unterstützung. Bei uns gibt es Ausbildung, bei uns gibt es ja diese klassische Hilfe zur Selbsthilfe. Und auch diese Ausbildung haben nicht ich, dass ich den Leuten erzähle, wie sie Landwirtschaft betreiben, sondern das haben wir so organisiert, dass erfahrene Landwirte, peruanische Landwirte, ihren Kollegen sozusagen in ihrer Sprache, auf ihre Art und Weise horizontal dieses Wissen vermittelt haben.
Bildung und Hygiene waren erstmal die beiden großen Standbeine. Das heißt, die Schokochips, die ich zu Anfang ein bisschen knuspern durfte, die sind sozusagen die Spitze des Kakaobergs, das Krönchen auf dem ganzen Projekt, das viel umfassender angelegt ist. Was machen Sie denn heute genau?
Also jetzt, unser gemeinnütziger Verein ist auf 120 Mitglieder hier in Deutschland gewachsen. Wir haben eine ordentliche Spendenbasis. Hört sich vielleicht jetzt nicht riesig viel an, aber so mit 30.000 Euro kann man eine Menge bewirken. Wir haben null Verwaltungskosten. Und damit finanzieren wir kleinste Projekte oder Ausbildungen, die den Menschen direkt vor Ort irgendeinen Vorteil bringen. Zum Beispiel, jemand möchte seine Hygienesituation im Haus verbessern, also subventionieren wir Toilettenanlagen mit Wasserspülklosett, die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und fließendes Wasser in der Küche, so mit Leitungen und so weiter. Dass dieses Material vor Ort zugänglich ist, das ermöglichen wir durch Transporte in diese Region und dann eben das Know-how, dass jemand gelernt hat, diese Sachen zu installieren. Und dann natürlich die Ausbildung, wie wichtig es ist, sich zum Beispiel die Hände zu waschen oder dass man eine Sickergrube hat für seine Toilettenabwässer.
Jetzt sehen Sie Erfolge, das Projekt läuft seit wie vielen Jahren? Das sind fast 20, ne?
Ja, 19 Jahre dieses Jahr.
Wie viel Geduld haben Sie am Anfang gebraucht, um das wirklich anzuschieben?
Es gibt ein paar Sachen, die wurden ganz toll angenommen. Also als wir mit einer tragbaren Solarleuchte ankamen, waren den Leuten sofort klar, das ist es, das ist super. Wir haben abends plötzlich Licht, wir müssen keine Kerze mehr anzünden. Und das haben wir auch über so ein Kleinkreditsystem finanziert, sodass die Menschen mit einer nur ganz geringen Anzahlung dann die Lampe schon bekommen haben und dann Stück für Stück haben sie es abbezahlt. Das ging ganz schnell. Was wahnsinnig schwierig ist, ist zum Beispiel eine landwirtschaftliche Technik in den Köpfen der Menschen zu verändern und danach auf dem Feld zu verändern. Das dauert Jahre.
Geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ich würde sagen, der erste Bauer, der mal einen Viertelhektar von konventioneller Brandrodungs-Wanderfeldbau auf ökologisch angepassten, nachhaltigen Agroforstsysteme umgestellt hat, der hat 6 Jahre gebraucht. Also 6 Jahre, bis der erste Bauer den ersten Schritt gemacht hat.
Dass die Menschen im Urubamba-Tal in Peru im Regenwald gar nicht, wie man vielleicht vermutet, dort seit Ewigkeiten leben, sondern dass sie selber im Regenwald Zuwanderer sind. Wie kommt das?
Also die Menschen, die dort jetzt siedeln und leben, die kommen aus dem Hochland Perus. Dort herrscht ein unheimlicher Bevölkerungsdruck. Die haben ein seltsames Erbsystem, dass die Felder immer kleiner werden. Und die Wassernutzungsrechte in dieser unheimlich trockenen Region, die sind ja immer begrenzter. Und es gibt immer weniger Wasser, weil die Gletscher abschmelzen. Und deswegen können sich die Menschen entscheiden eigentlich, gehen sie in die Städte, siedeln sie sich in den Slums an oder folgen sie dem Ruf der Regierung, die sagt, kommt, geht doch in den Regenwald, holt euch so viel Land, wie ihr wollt und siedelt dort, macht dieses unproduktive Land nutzbar.
Geht in den Wald und nehmt so viel Land, wie ihr wollt. Da liegt dann schon das Problem, dass die Waldrodungen die Böden dort kaputt machen. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen, aber für die Bauern, die dort leben, sind diese Waldrodungen ja Lebensgrundlage. Bisschen paradox, die aktuelle Lebensgrundlage macht die dauerhafte Lebensgrundlage kaputt. Aber wenn man das bisschen Geld, das bisschen Besitz, was man hat, davon bezieht, dass man den Urwald eben brennt und rodet, dann ist es wahrscheinlich noch eine zusätzliche Schwierigkeit, einen davon zu überzeugen, dass nachhaltig besser wäre. Da müssen sie vor immensen Problemen gestanden haben.
Auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, nichts Schwieriges, als eine Landwirtschaftstechnik in den Köpfen und auf dem Feld zu verändern. Das ist vielleicht ähnlich bei uns auch. Tatsache ist, dass diese Menschen, die vom Hochland in den Regenwald eingewandert sind, haben keinen kulturellen Background mit dem Regenwald. Und deswegen haben sie sehr viele Techniken vom Hochland auf den Regenwald übertragen, wie ja eben einen freien Acker zu haben, die Erde sozusagen auch nackt zu lassen und eben nur Monokulturen anzupflanzen. Und das sind alles Techniken, die im Regenwald überhaupt nichts zu suchen haben, die kontraproduktiv sind. Und diese Fehler werden halt gemacht, verständlicherweise gemacht, aber es gibt eben Landwirtschaftstechniken, die es zulassen, auf diesen ganz hochsensiblen Tropenböden trotzdem nachhaltig und lohnend anzubauen.
Aber warum zerstören Rodungen eigentlich per se? Man sollte doch meinen, es gibt Sonne, es gibt Wasser, da wächst alles wie sonst was. Tatsache ist aber, dass diese Rodungen nicht nur eben wegen der Monokulturen schädlich sind, sondern dass sie die Böden wirklich vom Nährstoff her kaputt machen. Warum kann die Natur das nicht erhalten allein in so einer Gegend?
Also das Ökosystem Regenwald ist komplett anders aufgebaut als jetzt bei uns, eine Grünwiese oder so. Wir haben über 90% der Biomasse, also des Lebendigen, ist in den Bäumen, in der Vegetation gespeichert. Wenn ich jetzt hingehe, die rode und anzünde, habe ich die gesamte Biomasse als Asche auf dem Boden liegen. Das heißt, ja, das ist toller Dünger. Ja, aber beim nächsten Tropenregen wird diese Asche weggeschwemmt und dann wird diese mini dünne Humusschicht auch wieder weggeschwemmt, weil es ja kein Wurzelwerk gibt mehr, der diese Böden festhält. Und so zerstört man innerhalb von kürzester Zeit eigentlich die Fruchtbarkeit eines Bodens. Und deswegen nehmen sich die Leute ja so große Landflächen, weil sie wissen, in 10 Jahren muss ich wieder das nächste Stück Regenwald anbrennen und das nächste und das nächste. Und so frisst sich eine Generation durch riesige Landflächen und die nächste dann durch die nächsten.
Dass die Palmölplantagen ein großes Problem sind, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Nun haben Sie ja auch eine Wirtschaft dort etabliert, nämlich Kakaoplantagen. Warum ist Kakao per se besser als Palmöl?
Beim Kakao hat man eine Alternative zu diesen Monokulturen. Kakao kann man, wenn man es richtig macht, ohne Brandrodung und in Mischkulturen anbauen, die sogenannten Kakao-Agroforstsysteme. Ich sage dazu immer Kakaogärten, weil das wirklich so ist. Man kann einen Regenwald sozusagen in Miniatur nachbauen mit großen Bäumen, mittleren Bäumen, kleinen Bäumen, Bodendeckerpflanzen. Und jede Pflanze erfüllt eine ökologische Funktion. Entweder beherbergt sie vielleicht Schädlingsfresser oder sie düngt den Boden als Gründünger. Und so kann man eine Mischkultur schaffen, die ökologisch ausgeglichen ist.
Das heißt, da kann der Bauer seinen Gemüsegarten um den Baum pflanzen? Oder wie Exakt. Soll ich mir das vorstellen?
Wirklich? Ja, es ist wirklich so. Also wir haben dann Ananas rein in dem Kakao mit drin. Wir haben große Holzbäume. Bäume. Also unsere Bauern pflanzen jetzt Mahagonis, Zedernhölzer, Nussbäume, Nogal und solche Sachen in ihre Plantagen ein. Das ist eine wachsende Bank. Also sie machen wieder Aufforstung. Das, was ihre Väter vielleicht oder sie selber noch falsch gemacht hatten, vielleicht vor 10 Jahren, bevor wir mit unserem Projekt angefangen haben, nämlich Regenwald zu zerstören. Jetzt pflanzen wir Bäume. Unser Projekt hat schon über 500.000 Bäume gepflanzt und es werden immer mehr.
Macht aber auch noch mehr Arbeit, oder? Wenn man erstmal zu seinem Kakaobaum hin muss und drumherum steht das Gemüsegebeet und um Bodendeckerpflanzen kümmert man sich auch noch. Macht doch erstmal
es macht mehr
sehr
Arbeit.
Viel mehr Arbeit.
Man braucht viel mehr Know-how und man muss eben langfristiger denken. Aber genau deswegen müssen wir ja auch in irgendeiner Form diese Menschen, die diese Mehrarbeit leisten, um das Weltklima zu schützen, müssen wir entlohnen für diese Mehrarbeit.
Sie wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Zu Ende gedacht müsste es ja Ihr Ziel sein, Herr Vilgos, Friedrich Hilfe für Peru irgendwann ja, überflüssig zu machen und abzuschaffen.
Ganz genau. Das sollte der Sinn einer guten Entwicklungshilfe sein, dass das Konzept so aufgebaut ist, dass sie irgendwann mal nicht mehr notwendig ist. Und genau das tun wir.
Und wann denken Sie, ist diese Familieninitiative in Anführungsstrichen fertig?
Also jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht, weil wir ja auch nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung bisher mit unseren Projekten erreichen. Ich würde gerne noch viel mehr vor Ort präsent sein oder beziehungsweise Präsenz zeigen. Ja, es gibt immer noch was zu tun.
Mhm. Ihre Eltern sind beteiligt. Das finde ich insofern sehr interessant, weil wenn man einen Sohn in der Gegend verloren hat und der nächste Sohn in der Gegend was aufbaut, naja, das kann einem ja auch erstmal ein bisschen unheimlich sein.
Also meine Eltern sind
2 Söhne an Peru verloren.
Ja, das war wirklich für meine Eltern ein Problem, als ich denen nach meiner ersten Peru-Reise im Jahr 2001, eigentlich nach 2 Tagen gleich geschrieben habe, ja Leute, ich kann hier nicht einfach wieder meinen Rückflug wahrnehmen, ich bleibe jetzt hier erstmal da. Da sind meine Eltern wirklich schnellstens auf dem Weg, haben sie sich gemacht, um mit mir zu sprechen, was ich denn vorhabe. Sie wollten einen konkreten Plan haben. Aber Tatsache ist, Friedrich Hilfe für Peru ist zum Großteil eine Initiative meiner Eltern und ich bin da nur mit reingewachsen.
Wie erleben Sie denn Ihr Engagement, die Eltern? Was machen die denn?
Also meine Mutter kümmert sich ganz viel um die sozialen Projekte, die Schulprojekte, diese Gesundheits- und Hygieneprojekte und die Frauengruppen, die wir gegründet haben, um eben den benachteiligten Frauen vor Ort zu helfen. Mein Vater, ehemaliger Elektroingenieur, kümmert sich um die alternative Energieprojekte. Wir haben jetzt vor Ort eben dieses Kooperativen- und Ausbildungszentrum gebaut, also den Hausbau und solche, ja, ich sage jetzt mal, praktischen, technischen Sachen macht mein Vater.
Lateinamerika ist eine ziemliche Macho-Gesellschaft. Auch Peru habe ich mir sagen lassen. Was sagen denn die Männer in den Dörfern, wenn es plötzlich Frauengruppen gibt?
Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn wir, wir arbeiten ja nicht zwangsweise mit irgendjemandem zusammen, sondern wir bieten unsere Dienste an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Familien, die sich für Nachhaltigkeit, für Biodiversitätsschutz, für ökologische Landwirtschaft interessieren, dass das irgendwie auch die Familien sind, die eine funktionierende Partnerschaft in der Ehe haben und wo dieses Problem des Machismo nicht so ausgeprägt sind. Aber wir schaffen es eben durch diese Etablierung von diesen Gruppen dann auch jetzt zum Beispiel, was ganz oft dort ist, verlassene, alleinerziehende Mütter zum Beispiel zu uns reinzuholen oder andere Personen, die vielleicht in einer Beziehung stecken, wo es Probleme gibt.
Das Projekt beruht auf privater Initiative, ist also der berühmte kleine Stein, den man ins Wasser wirft, in der Hoffnung, dass er möglichst große Ringe zieht. Wie oft sind Sie selber da? Wie oft sind Ihre Eltern da?
Also ich bin jedes Jahr vor Ort, meine Eltern auch. Inzwischen haben wir es eben so gemacht, dass unsere Aufenthalte sich nicht mehr überlappen, sodass wir mehr Zeit vor Ort abdecken können. Meine Eltern sind jetzt, also mein Vater wurde jetzt dieses Jahr 75, der macht das trotzdem noch mit, meine Mutter auch. Das finde ich auch sehr beeindruckend, weil die Anreise und alles ist ja wirklich nicht einfach.
Ne?
Ja, also es ist wirklich tief rein in das mit eines der abgelegensten Regionen da vom peruanischen Bergregenwald.
Arno Vilgos hat unser Studio ja in eine duftende Kakaobohnenausstellung versammelt. Die zerbrösen ganz schnell, diese Bohnen. Chocolate High, Herr Vilgos, haben Sie täglich Ihr kleines Schokoladenhoch? Gönnen Sie sich das?
Also ich bin schon ein Schokoladenesser, aber jetzt nicht in dem Maße, dass ich wirklich jeden Tag Schokolade essen muss.
Wir wollen darüber reden, dass der Kakaoanbau, die Kakaokooperative im Urubamba-Tal in Peru praktisch so die Krönung Ihrer Initiative ist. Was ist für Sie, Herr Vilgos, denn ein gutes Geschäft? Sie machen ja jetzt Geschäfte mit dem Kakao.
Ja. Ein gutes Geschäft ist, wenn das Produkt am Schluss den Preis abdeckt, den bei anderen Produkten vielleicht die Umwelt oder die Menschen, die es produzieren, zahlen würden. Also es muss die Umwelt fair behandelt werden, es muss der Produzent fair behandelt werden, es müssen die Weiterverarbeiter fair behandelt werden und im Idealfall am Schluss noch derjenige, der das Ganze aufgezogen hat. Da sind wir noch nicht so weit, aber
Damit meinen Sie sich.
Ne? Ja, genau.
So richtig groß leben kann man vom Kakaogeschäft noch nicht.
Noch nicht,
nee. Aber was ist denn dann, wenn Sie ein gutes Geschäft machen, ein fairer Preis?
Also ich werde ganz oft gefragt, so von wegen, jetzt habt ihr da so ein Produkt und wieso ist denn das teurer als jetzt so eine Supermarktschokolade zum Beispiel? Mhm. Und dann, man muss immer sehr weit ausholen, weil es wirklich, es sind ja große Unterschiede. Also es ist deutlich teurer.
Es ist
7-8 Mal teurer wie eine normale Tafel Schokolade.
Eine Richtschnur, die kostet so bei 5 Euro. Das ist sehr viel. Mhm. Das ist ein Luxusprodukt.
Ja, eigentlich. Genau. Es ist ein Luxusprodukt. Ich finde, es könnte sogar durchaus noch teurer sein. Aber Tatsache ist einfach, da stecken sehr viele Sachen drin, die wir versuchen richtig zu machen. Also es ist eben dieser absolute Regenwaldschutz, diese langfristige Wiederaufforstung. Mhm. Das wäre der eine Teil. Der andere Teil ist einfach, wir zahlen einfach vor Ort den Bauern einen Mehrwert, der deutlich über dem Fairtrade-Preisniveau liegt. Mhm. Also das Fairtrade-Preisniveau ist irgendwie bei 2.700 US-Dollar pro Tonne. Und wir schaffen es eben vor Ort, und zwar direkt im Tal, direkt am Bauernhof, mehr als 4.000 US-Dollar pro Tonne den Bauern zu zahlen.
Interessant ist aber auch, dass das gute Geschäft anfangs nicht erst in Deutschland beim Export, bei der Verarbeitung, in den Supermärkten, sonst wo scheiterte, sondern schon in Peru beim Zwischenhandel.
Ja, also im Normalfall ist es so, dass der peruanische Bauer erntet seinen Kakao und dann steht er erstmal da. Er hat immer die Angst im Nacken, dass seine Ernte ihm vergammelt, weil es ja ein tropisch feuchtes Klima. Das heißt, er bringt den Kakao unter mordsmäßigen Anstrengungen stundenlang auf Fußmärschen runter ins Dorf, wo die Straße ist, und dort versucht er, den Kakao zu verkaufen. Da kommen einzelne Aufkäufer ins Dorf rein und die bieten halt Preise deutlich unter Weltmarktpreisniveau.
Und da geht es schon los im Grunde. Ne?
Ja, im Prinzip gibt da der Bauer den Kakao unter Zwang zu einem Spottpreis ab und die gesamte Wertschöpfungskette entwickelt sich dann ohne den Bauern.
Das heißt, Schritt 1 war, Sie haben erstmal den Zwischenhandel ausgeschaltet oder doch minimiert?
Ja, also ich bin dazu ja auch so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte ja eben, dass die Bauern vor Ort mehr Geld verdienen und dass wir dann eben mit unseren Projekten weniger aktiv sein müssen, weil die Bauern ja dann selber Geld verdienen. Aber es gibt einfach keinen Aufkäufer, der sagt, ja gut, ich
nehme nur die Hälfte.
Ich nehme nur die Hälfte oder irgendwie sowas, das geht's halt nicht. Genau.
Ich zahle doppelt so viel, muss es ja dann
heißen. Ja, genau. Oder eben ich finanziere eure Ernte vor, weil die Bauern, die brauchen ja irgendwie etwas. Wenn ich jetzt sage, ich nehme den Kakao direkt und verkaufe den in Deutschland, dann muss da irgendeine Zwischenfinanzierung da sein, dass der Bauer nicht irgendwie ein Jahr auf sein Geld warten muss.
Nun hatten Sie, Herr Vilgos, eine Ausbildung als Tropenökologe. Sie haben praktische Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit und Sie haben, das ist, glaube ich, hörbar geworden, ein großes Herz. Aber von Betriebswirtschaft hatten Sie doch erstmal keine Ahnung. Wie haben Sie denn die Kakaobohnen letztlich zur Schokolade gekriegt? Da gab es doch sicher auch Schwierigkeiten, Hindernisse, Lehrgeld.
Eine ganze Menge Lehrgeld, ganz viel Zeit ist da drauf gegangen. Ich bin da vielleicht, ich habe mit meiner Kollegin, der Frauke Fischer, auch eine Biologin, diese Firma gegründet, Peru Puro. Und einfach mit dem Ziel, unseren Kakao von unseren Bauern möglichst direkt und natürlich möglichst gewinnbringend für unsere Bauern zu vermarkten. Und da haben wir natürlich Lehrgeld gezahlt. Wenn man jetzt anfängt mit 500 Kilo Kakao und versucht, die mal zu exportieren, bis man diese ganzen Exportformalitäten geklärt hat, bis man in EU-Bio-Zertifizierungsreglement irgendwie durchgestiegen ist, das hat Jahre gedauert.
Wie viele Seiten hat der Antrag?
Es war, dieses Biozertifizierungsreglement hat 255 Seiten oder so.
Oh je, und inzwischen haben Sie aber doch Möglichkeiten gefunden, die Kakaobohnen zu rösten und dann eben, was ich gar nicht kannte, diese kleinen Splitter, die so ein kleines Doping sind, ja, für Körper und Seele, zum Teil auch in Schokolade zu verwandeln.
Ja.
Wo machen Sie das? Machen Sie das auch in Peru?
Also was wir in Peru machen, sind die Produkte, die rohen Kakaobohnen, die gerösteten Kakaobohnen, die Nips und auch unseren tollen Kakaoschalentee. Das machen wir direkt in Peru, in unserem Tal. Mhm. Eine Schokolade in Peru zu produzieren und die dann nach Deutschland zu bringen, wäre, ja, ich sage jetzt mal ökologisch nicht ganz so sinnvoll, weil man müsste das kühlen und so weiter. Also haben wir unseren Kakao zu... Ja, ich sag mal, den Leuten gebracht, die am meisten von Schokolade verstehen, nämlich eine ganz kleine Schweizer Schokoladenmanufaktur. Das Besondere eben bei uns ist, wir haben gesagt, wenn wir in diesen kleinen Mengen handeln, müssen wir auch die absolute Spitzenqualität liefern, mhm, können.
Es war ja auch mal ein Luxusprodukt.
Ja.
Schokolade galt als die Speise der Götter. Heute ist es ein Massenprodukt. Jeder verputzt im Jahr ungefähr 10 Kilo. Also ich lieg bestimmt darüber. Müssen wir eher einfach wieder mehr, ja, viel verbrauchtes Wort, aber trotzdem, hier passt es, Wertschätzung entgegenbringen?
Es kommt darauf an, für welche Schokolade. Tatsache ist, Schokolade wurde zum Massenprodukt. Das heißt aber auch, dass die Qualität immer schlechter wurde. Also wenn ich jetzt eine normale Tafel Schokolade kaufe, weiß ich nicht, was für eine Kakaosorte da drin ist. Es sind, ist Butterreinfett drin, ist Sojalecithin, es sind Aromastoffe drin, Konservierungsmittel, mhm, oder so Kram. Und wenn man davon wieder wegkommt und dann ein ehrliches Produkt macht, dann ist es auch wieder ein Luxusprodukt.
Peru Puro heißt jetzt praktisch diese Vermarktungsstrategie für die peruanischen Bauern. Ihr Verein ist benannt nach ihrem früher verunglückten Bruder Frederik. Ist der eigentlich jenseits der Familie und jenseits der Andacht, die ihm ja mit diesem Projekt auch entgegengebracht wird, in Peru präsent? Kennen die Bauern zum Beispiel seinen Namen? Wissen,
ja,
Sie, warum das Frederik heißt?
Ja, also das wissen Sie. Mein Bruder war zwar dort im Tal nicht bekannt, als er noch lebte, aber jetzt ist der Name in aller Munde. Wir sind das Projekt Frederik vor Ort, das kennt jeder. Und auch ganz in der Nähe der Unfallstelle von meinem Bruder ist in den Fels sein Name reingemeißelt worden.
Und Sie gehen bei jedem Besuch einmal an eine bestimmte Biegung im Fluss?
Wenn ich es schaffe, es ist, mhm, sehr abgelegen.
Eines müssen wir noch klären, Herr Wilgus. Es gibt ein Bild von Ihnen vor einem Kakaobaum mit Früchten und auf diesen Früchten krabbeln unzählige Ameisen herum und Sie gucken ganz begeistert. Warum das?
Ich bin begeistert, weil meine kleinen Helfer, ja, dazu beitragen, dass die Kakaofrüchte gesund sind.
Warum sind das kleine Helfer?
Ja, Ameisen sind die größten Insektenvertilger in den Tropen. Sie futtern Schadinsekten weg. Und ja, schaffen es so dann eben, die Früchte ganz ohne Insektizide und Pestizide gesund zu halten.
Aber nur, wenn es bestimmte Ameisen sind. Sie können auch schädlich sein. Ne?
Genau.
Muss es eine Multikulti-Familie sein bei den Ameisen.
Ganz genau. Da gibt es wie bei den Menschen alles Mögliche. Es gibt auch negative Einflüsse, sodass die Pilzkrankheiten übertragen können. Aber weswegen ich da vielleicht so grinse, ist, dass am Schluss hat sich das bewahrheitet, was eigentlich die Theorie der Agrarökologie ist. Nämlich, je vielfältiger und je komplexer ein System ist, desto stabiler es ist und desto weniger können so, ja, in Krankheiten Insektenausbrüche stattfinden.
Mhm, das heißt, so eine Ameisenkolonie auf einer Kakaofrucht wird von Ihnen freundlich begrüßt.
Ja, genau.
Darauf noch ein Stück Schokolade. Vor allem aber erstmal herzlich Dank fürs Gespräch mit Arno Wilgus und alles Gute und viel Kraft weiterhin für Frederik Hilfe für Peru.
Ja, danke.
Und ich wünsche Ihnen, dass der Verein irgendwann überflüssig wird, ohne dass das Gedenken an den Bruder dann zu kurz kommt. Vielleicht machen Sie dann was Neues, Herr Wilgus.
Mal gucken.
Dann sprechen wir uns wieder. Alles Gute für Sie.